Willkommen beim Retina-Cast.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Retina-Cast mit seiner großen Sendung, dem Retina-Cast. Dritte Staffel, zweite Folge unserer ganz eigenen Retina-Cast-Zählweise. Heute geht es um eine Sendung, die wir schon mal besprochen haben. Es geht um Homeland. Mit mir dabei sind
Phil.
Ich bin Lukas.
Ich bin der Pleidi.
Und ich bin Chef. Grüßt euch. Ich habe schon angesprochen, eine Serie, die wir schon mal besprochen hatten, nämlich bei unserer allerersten Pilotenprüfung. Noch im Jahr 2011 war das. So alt sind wir schon, so lange ist es her.
Die gute alte Zeit.
Wir haben zum ersten Mal, glaube ich, dass wir eine Sendung revisiten, wie die Anglophilen unter uns sagen würden. Homeland eignet sich aber ganz gut dafür, finde ich. Ist doch eine Serie, die viele von uns in der Retina Cast Crew weiterhin mit Spannung verfolgen. Und wenn ihr euch noch gar nicht wisst, worum es geht, was Homeland denn eigentlich ist, ist eine Serie, die seit 2011 auf Showtime läuft. Das ist ein US-amerikanischer Pay-TV-Sender. Den Sender kennt man sonst vielleicht noch von Californication oder Dexter. Verspricht also so ein bisschen ein Garant für qualitative Unterhaltung zu sein. 27.09. war tatsächlich unsere Pilotenprüfung 2011. Also nicht ganz, etwas mehr als 2 Jahre später reden wir nochmal drüber.
Ja, das hat mich irgendwie ein bisschen...
Zwei Jahre?
Ich habe mal nachgeschaut.
Krass.
27.09. haben wir diese Pilotenprüfung veröffentlicht. Das war also an demselben Tag, als wir uns das auch angeschaut haben. Die Serie ist aber erst, also zumindest laut Wikipedia, später gestartet. Also ich weiß nicht genau, wie das kommt, da müssen wir nochmal nachschauen. Aber wir haben das auf jeden Fall sehr, sehr früh gesehen. Wir waren so
mit die Ersten. Und ich habe nochmal nachgeschaut und mir ist aufgefallen, dass wir das Jahr 2012 haben. Das heißt, das ist jetzt ein Jahr her, nicht zwei.
Ja.
Aber Mathe war noch nie meine große Stärke.
Ja, ich finde es interessant. Homeland ist ja eine der wenigen Serien, um die man auch als jetzt nicht so passionierter Seriengucker quasi nicht drumherum kommt. Also selbst meine Eltern haben schon mal von Homeland gehört. Und damit ist es in der Reihe von so ein paar wenigen Serien so, also die kennen halt auch
wirklich
Game of Thrones.
Deine Eltern haben von Homeland gehört, weil du das kotzt.
Nee, weil das jetzt halt auch in den deutschen Fernsehdings im...
Eigentlich nicht.
Also es stand in der Tageszeitung. Ne? Also ich habe in der Stuttgarter Zeitung gelesen, dass Homeland Emmys gewonnen hat und so.
Ah, okay. Mhm. Ja. Weil die Serie läuft ja im deutschen Fernsehen noch gar nicht. Also weder im Pay-TV noch im Free-TV. Also überhaupt gar nichts zu sehen. Das kommt erst 2013 nach Deutschland. Deswegen, also ich habe so die Erfahrung gemacht, wenn ich so mit Leuten, die jetzt nicht ganz so serienaffin sind wie wir, wenn man da über Serien spricht und sagt so, ich gucke gerade Homeland, sagen die, hä, was? Hab ich noch nie gehört. Weil es eben auf dem deutschen Markt einfach so jetzt noch nicht verfügbar ist, wenn man sich jetzt nicht explizit wirklich so wie wir mit US-Serien auch direkt befasst.
Das ist ja irgendwie spannend, dass, wie Lukas das sagte, ich habe das auch festgestellt, dass das doch eine der bekanntesten Serien ist. Es gibt ja immer so ein bisschen, immer so wieder Serien, wo man dann erzählt, ja, man interessiert sich so dafür und verfolgt das ganz gut, was da passiert. Dann kommen ja immer so ein paar Titel, die dann immer wieder genannt werden. Man hat so das Gefühl, klar, Simpsons guckt irgendwie jeder, gibt seit 100 Jahren die Serie. Und dann gibt es dann auch immer mal wieder so Formate, die einfach jeder zu schauen scheint. Und da ist Homeland auch relativ weit oben dabei, zumindest so in meiner Peer Group, würde man vielleicht sagen. Aber ich habe noch nicht ganz verstanden, woran das liegt. Vielleicht können wir da später noch ein bisschen drauf eingehen, wenn wir so ein bisschen in die Tiefe der Handlung gehen. Vielleicht sollten wir vorher noch mal kurz für alle die Serie nicht verfolgen oder die unsere Pilotenprüfung vom letzten Jahr noch nicht gesehen haben, noch mal kurz drauf eingehen in schöner Tradition. Wer spielt denn da eigentlich mit und so im ganz groben, worum geht's denn eigentlich?
Also es gibt ja eigentlich nur ein einziges Story-Element, das eigentlich die ganze Serie beherrscht. Und das ist die Gefangenschaft des Soldaten, des Marines Nicholas Brody in, wo war er eigentlich? Im Irak?
Im Irak.
Ja. Im Irak, 8 Jahre lang gefangen gehalten von Terroristen. Und die Serie beginnt eigentlich damit, dass er nach dieser Gefangenschaft gefunden wird und nach Hause gebracht wird. Und ja.
Ja, und da halt dann ankommt, so im wahrsten Sinne des Wortes. So sein altes Leben wieder leben soll, irgendwie als Kriegsheld zurückkehrt und irgendwie nicht richtig weiß, wie er mit der Situation umgehen soll.
Ja, Brody, interessanterweise auch von seiner Frau mit dem Nachnamen angesprochen, wird ja gespielt von Damian Lewis. Kann man vielleicht extra nochmal erwähnen, weil ich glaube, mit dem Brody, da haben sie sich schon einen dicken Fisch irgendwie geangelt. Der ist schon sehr gut, weil er einerseits so, ja, fast so was knabenhaft Jugendliches hat, andererseits aber auch relativ schnell auf so eine professionelle Härte umschalten kann. Und ich finde, das tut der Serie recht gut, dass er das macht. Also ich glaube, der Brody ist relativ optimal besetzt für die Rolle. Gilt aber auch für die anderen eigentlich auch.
Ja, also da kann man gleich mal schon so ein erstes Qualitätsmerkmal, zumindest aus meiner Sicht, ansprechen. Sie haben eigentlich durchweg gut gecastet. Also zumindest die Hauptrollen, finde ich, sind gut. Also, die haben ja auch, finde ich, nicht zu unrecht preisig.
Sollte man auf jeden Fall noch, ich sag mal, die zweite Hauptperson gleich mit nennen.
Genau.
Das ist die Carrie Matheson. Gespielt von Claire Danes, ist so ziemlich dann auch gleich die bekannteste Schauspielerin, die in diesem Cast auftaucht, weil Claire Danes ist natürlich aus Hollywood-Filmen in den letzten 10, 20 Jahren bekannt.
Gut, mir wäre jetzt spontan eigentlich nur Romeo und Juliet eingefallen, was also so an wirklich großen Filmen rausgekommen ist, aber die hat sich schon einen Namen gemacht, die hat schon einen bekannteren Film mitgespielt tatsächlich. Ja. Wenn man sie sieht, das Gesicht kommt einem auch irgendwie bekannt vor.
Aber die hat, glaube ich, trotzdem schon länger nichts mehr gemacht. Scroll mal bitte noch nach oben in der Filmografie. Ja, also das war jetzt in den letzten Jahren schon wenig. Vielleicht so alle 2 Jahre im Durchschnitt mal ein Film. Das heißt, für sie ist es, glaube ich, schon so ein bisschen ein Comeback so in das, in das Film-Fernsehgeschäft. Und das ist ja auch das, was man von vielen US-Schauspielern immer wieder hört, dass so Serien eigentlich so jetzt eigentlich viel wichtiger sind als Filme, weil man da sich viel mehr profilieren kann, irgendwie auch über längere Zeit.
Also Profilierung ist auch was, was mir einfällt, wenn ich über sie oder die Rolle nachdenke, die sie da spielt. Man gibt ja auch viel Raum, insbesondere so im zweiten Teil der ersten Staffel, jetzt auch in der zweiten Staffel. Es beginnt so ein bisschen, Stereotype CIA-Agentin, tough girl, ja, kämpft sich irgendwie, kämpft für ihren Platz innerhalb dieser Organisation, die so stark männerkontrolliert ist und so. Was für sich ja auch schon eine schöne Rolle ist, aber ohne jetzt spoilern zu wollen, wir halten uns natürlich auch hier wieder an unsere goldene Regel, nichts zu spoilern, was euch den Seriengenuss zu live verleiden könnte. Ohne das zu tun, kannst du sagen, es gibt da schon einen kleinen Twist in ihrer Rolle und sie darf dann auch noch andere Aspekte von sich selber, von ihrem Charakter zeigen. Und das macht sie wirklich eindrucksvoll, würde ich sagen. Also da merkt man, da haben sie sich Qualität eingekauft mit der Dame und toll. Also auch hier wenig außer Lob. Vielleicht hätten sie ihr noch ein paar ein bisschen breiteren Background noch geben können. Offensichtlich macht sie nicht so wirklich viel, außer halt ihren Job oder wenn sie mal wieder was tun darf, was direkt mit dem Fortgang der Handlung zu tun hat. Ich würd auch gern mehr noch über die Frau erfahren, was sie so macht, wenn sie gerade nicht für die CIA arbeitet.
Ja, man erfährt auch generell wenig über ihre Vergangenheit oder so. Also man weiß, dass sie irgendwie auch mal so eine Osterfahrung hatte bei der CIA. Aber das ist es eigentlich auch schon so.
Ja, sie scheint da auch ein bisschen traumatisiert zurückgekommen zu sein, aber das allgemein so, dass man bei den Charakteren sehr wenig über ihre Vergangenheit erfährt. Also auch bei anderen Charakteren ist es schon so, dass solange es nicht direkt mit der eigentlichen unmittelbaren Handlung zu tun hat, erfährt man eigentlich kaum was über die Charaktere, was sie so davor vor dieser Handlung
gemacht haben. Ich glaube, was der Chef auch meinte, ist, man kriegt ja auch so von den anderen Figuren zumindest mit, was sie so die ganze Zeit über machen und wie sie so ticken. Und die Carrie sieht man eigentlich immer nur beim Arbeiten. Also man sieht eigentlich...
Aber es ist halt vielleicht auch ein Merkmal.
Ja.
Ne? Also sagt schon halt auch ein bisschen was aus.
Also sie hat halt, was man dann schon sagen muss, sie hat ja Familie Und die Familie spielt auch zu Beginn der Serie ein bisschen eine Rolle.
Und dann zwischendrin auch mal wieder.
Ja, aber ist jetzt, da finde ich übrigens auch ganz gut, dass sogar diese Rollen in dieser Familie von der Carrie sehr gut besetzt sind, auch mit bekannten Schauspielern teilweise. Also man hat dort wirklich, eigentlich von den Schauspielern her, von der schauspielerischen Leistung gibt es aus meiner Sicht keine großen Unterschiede, dass man eben sagt, so, das ist bloß eine Schwester von irgendjemandem, den müssen wir jetzt einfach mal nur platt besetzen, die sagt drei Sätze und gut, sondern die geben sich wirklich auch beim Cast Mühe, dass dort überall Qualität da ist. Vielleicht noch kurz zu dem Verhältnis von den Figuren. Dieser Brody ist also der Soldat, der aus der Gefangenschaft von Terroristen zurückkehrt. Und Carrie Matheson ist eigentlich am Anfang die als einzige so wirklich denkt, dass er durch diese Rückkehr aus der Terroristenhand gefährlich für die USA werden könnte.
Also ich glaube, wir können ja da schon mal die Handlung der ersten Folge so ein bisschen erklären, da die Sendung oder die Serie beginnt eigentlich damit, dass Carrie Matheson einen Informanten im Gefängnis in, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, in welchem Land war es im
Irak? Könnte auch im Libanon gewesen
sein. Oder könnte im Libanon gewesen sein. Auf jeden Fall erfährt die da von dem Informanten, der quasi davor steht, zu Tode verurteilt zu werden, dass ein amerikanischer Kriegsgefangener turned, also gedreht wurde, der nun für die Terroristen arbeitet. Und irgendwie, ich glaube, ein Jahr später oder so kehrt dann, oder ein paar Monate später,
ein paar Monate, glaube ich, danach,
kehrt dann Brody zurück und da ist natürlich ihr erster Impuls, dass sie davon ausgeht, dass er das ist, dass er hier eigentlich der Schläfer ist, der jetzt irgendwelche Anschläge verüben will. Und so beginnt eigentlich dann so die Serie anzulaufen.
Das hat mich da schon ein bisschen gewundert, dass das Ganze, ja, das ist ja quasi ein privater Feldzug von ihr gegen den Brody, weil sie ja auch gerne, sie ist halt sehr vernarrt darin, diesen Terroristenchef, diesen Abu Nasir zu fassen, der ja schon, der so ein bisschen, nimmt ja so ein bisschen die Osama Bin Laden-Rolle ein, weiß ich nicht, so ein.
Doch, eigentlich schon, ja.
David Negaban spielt den übrigens, sehr charismatischer Typ, ist ja auch gut besetzt. Und ich habe noch drüber nachgedacht, ich bin mir gar nicht sicher, wann haben sie denn Osama Bin Laden eigentlich assassiniert?
War das dieses oder letztes Jahr?
Ja, das überlege ich mir auch gerade.
War noch letztes Jahr, meine ich.
War aber, glaube ich, innerhalb der letzten 12 bis,
also hier steht Monate. 2011. In der Wikipedia.
Am 2. Mai.
Weil natürlich eine interessante Frage. Ganz eindeutig ist er so dieses Terroristen-Mastermind und ich glaube auch niemand hat irgendwie Zweifel daran, wer das eigentlich sein soll. Nee, aber ich überlege jetzt gerade noch, ob sie klug genug waren,
ich behaupte
zu dessen mal Lebzeiten einen anderen Charakternamen zu wählen oder ob das mehr so zufällig passiert
ist. Nein, es ist, glaube ich, tatsächlich sehr realitätsnah. Ich behaupte, sie erwähnen Osama Bin Laden in mindestens einer Episode.
Ja, ich meine mich auch erinnern zu können, dass sowas, dass Abu Nasir mit Osama Bin Laden, also als der neue Osama Bin Laden.
Ja, es ist auf jeden Fall jemand, der so in der höheren Hierarchie dann angeblich da platziert ist.
Und ja, das ist ja schon so, dass es da mehrere gibt, so von diesen Top-Terroristen, die jetzt aber halt in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so präsent sind, wie es jetzt vielleicht Osama Bin Laden war.
Also, aber ist, glaube ich, kein Ersatz für Bin Laden, weil, wie gesagt, sie erwähnen ihn auch und
Also es gibt sie beide. Gut. Ein interessanter Aspekt, den man vielleicht auch gleich noch schnell ansprechen könnte, so diese kulturelle Awareness dieser Serie. Sie lehnt sich ja einfach sehr weit an tatsächlichen Begebenheiten an, ja, die aktuellen Kriege, in die die USA verwickelt sind, genauso wie bestimmte Gegebenheiten. Ich erinnere mich zum Beispiel noch, neben Bin Laden wurde auch mal Abu Ghraib direkt angesprochen, auch in einem sehr, wie soll ich sagen, nachdenklichen oder ich hätte es fast gesagt, in einem klugen Statement, was das angeht. Also wenn sie den Plan jetzt umsetzen, haben sie dann demnächst so ein zweites Abu Ghraib, was das Image der USA im Ausland angeht und so. Mhm. Also relativ klug, mutig gemacht, finde ich das. Und man hat das selten, dass Serien zwar auf so einer parallelen Realität stattfinden, weil ich meine, ganz offensichtlich gibt es keinen Abu Nazir und es gibt auch meines Wissens keine große Diskussion in den USA darüber, ob irgendwelche Kriegsgefangenen jetzt für die Terroristen spionieren. Da können wir vielleicht noch später drüber eingehen, was das jetzt für Implikationen hat.
Jetzt war das ja, glaube ich, auch...
Sind halt, lass mich den Gedanken noch ganz kurz zu Ende bringen. Sie sind halt auch noch so, sind trotzdem noch sehr sehr also so realitätsbezogen, dass man doch immer noch so ein kleines Kribbeln in der Wirbelsäule entgegenkriegt, wenn sie mal wieder eben diesen Bezug zu, wie gesagt, Kriegsverbrechen oder ja, sonstigen Vorkommnissen mit Kollateralschäden oder sowas eingehen.
Ich überlege gerade, die Presse ist natürlich auch immer so mit dabei, vor allem natürlich als der Brody wieder nach Hause zurückkehrt in die USA. Aber so, dass er, dass die Vermutung der CIA, dass er vielleicht ein umgedrehter Agent sein könnte, wird das so in der Presse eigentlich da diskutiert oder ist das
überhaupt nicht?
Eigentlich gar nicht so, nee. Ne?
Also das
behalten die erstmal so richtig für sich so.
Ja, ja, das ist zuallererst ist es eigentlich hauptsächlich eine Geschichte, die Carrie verfolgt und ja, das geht dann später seinen Weg, aber das ist eigentlich hauptsächlich dann innerhalb von Geheimdiensten und
also worauf ich hinaus wollte, Chef, ja. Jetzt kann es natürlich sein, dass es solche Diskussionen in den USA schon gibt, aber eben auch nur innerhalb der Geheimdienste vielleicht.
Ja.
Also denke ich wahrscheinlich auch, um eben nicht die Moral in der Truppe zu
hinterfragen und so weiter. Kommt das, glaube ich, auch nicht so arg oft vor, dass man Kriegsgefangene wiederfindet. Das
sind nach 8 Jahren vor allem nicht.
Ja. Man weiß es nicht. Ja. Also ich denke, das sind so Sachen, die würden wir in der Öffentlichkeit wahrscheinlich auch überhaupt gar nicht mitbekommen.
Ist auch richtig, das wird in der Serie nicht besprochen, aber es wabert immer so ein bisschen durch, meistens in den Dialogen der Protagonisten. Brody zum Beispiel sagt selber ein paar Mal, ja, sie werden behaupten, ich wäre umgedreht worden und ich glaube, seine Frau spricht das mal an, als es um den Fortgang der Handlung gibt und zusätzliche Aufgaben, die Brody eventuell übernehmen könnte oder so, nachdem er dann eben nach Hause zurückgekehrt ist. Also es wabert immer so ein bisschen durch, aber es wird kein großes Thema, insbesondere nicht in der Öffentlichkeit. Man hat sowieso das Gefühl, die Öffentlichkeit steht so ein bisschen an der Seite in der Serie. Man sieht zwar in den ersten Folgen, vorm Haus lauern ein paar Reporter, aber das ist dann relativ schnell wieder vorbei. Und dann machen die Charaktere alle ihr Ding und die Handlung geht weiter, wie die Handlung eben weitergeht. Man hat dann immer nur noch das Gefühl, die Medien existieren, aber sie sind nicht der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen. Das wäre jetzt zum Beispiel auch eine Idee für eine zukünftige Staffel eventuell, dass man halt, keine Ahnung, mal noch den investigativen Journalisten in das Spiel reinbringen würde oder so. Das haben sie sich vielleicht bewusst offen gelassen, vielleicht auch nicht, aber ihr habt natürlich recht, das ist die Serie dreht sich nicht um die Öffentlichkeit und die Frage, ob die jetzt Brody für einen Terroristen hält oder nicht.
Ja, man sieht die Rolle der Medien dann, wenn indirekt. Also man sieht das, wenn Leute Brody, also irgendwelche Statisten Brody begegnen, so an der Supermarktkasse oder sonst irgendwo, und dann auf ihn reagieren, dann haben die Kenntnis, dass er jetzt irgendwie dieser heimgekehrte Kriegsheld ist, ja natürlich schon irgendwoher und die reagieren dann auf den und geben dem irgendwie ein Bier aus oder wollen mit dem irgendwie reden oder sagen ihm, er ist toll oder sonst irgendwas. Aber so direkt Pressemeldungen, die man dann so sieht, das sind eigentlich eher selten. Also es würde mich jetzt außer der ersten Folge, würde mir glaube ich keine einfallen, wo man dann so direkt Coverage, wie man auf Neudeutsch so gut sagt.
Ja. Kann man schon nochmal einwenden. Ich weiß nicht, wie sehr du das jetzt schon wahrgenommen hast, Chef. Das kommt erst relativ spät in der zweiten Staffel. Da taucht ja dann schon nochmal eine Journalistin auf, die dann zwar auch also halt relativ eng an dem ganzen Plot ist und jetzt nicht so als Stellvertreterin für die Öffentlichkeit steht.
Ja, aber sie hat eigentlich überhaupt gar keine Relevanz als Journalistin.
Nee,
ja, genau. Man sieht eigentlich überhaupt gar nichts von ihrer Arbeit, so, ja. Sondern eigentlich immer nur ihre Rolle als Kontaktperson, so mit der die anderen Figuren interagieren. Also diese Pressegeschichte, das ist auch das, was vielleicht im Realismus da nicht ganz so realistisch ist in der Serie. Weil heutzutage wäre, glaube ich, viel mehr Presse bei dem ganzen Trubel da und die Presse hätte auch nicht nach einer Folge oder nach zwei Folgen aufgegeben, sondern wäre wahrscheinlich viel, viel länger dran geblieben. Aber wie gesagt, ist eigentlich eine gute Option, das Ganze noch auszubauen, wenn man dort die Medien mehr ins Spiel bringt. Mich hat es generell ein bisschen schon auch gewundert, als ich nochmal drüber nachgedacht habe, dass so wenig Figuren eigentlich in der Serie existieren.
Ich glaube, das machen sie auch relativ bewusst, um das nicht, um es nicht zu sehr zu überfrachten. Also wir haben ja jetzt erstmal eine relativ komplexe Ausgangssituation mit relativ mächtigen Playern. Wir haben einerseits Brody, wir haben die Vereinigten Staaten als wie auch immer geartetes Konstrukt mit ihren einzelnen Agencies. Wir haben die Terroristen als global agierendes Terrornetzwerk. Das heißt, wir sind so ohnehin schon auf einer globalen Ebene. Ja, wir sind sozusagen maximal weltumspannend. Wir orientieren uns am politischen Weltgeschehen. Und wir haben dann noch diese ganze Innenwelt von Brody, in die wir immer nur so ganz punktuelle Einblicke kriegen. Aber es macht, denke ich, dramaturgisch Sinn. Meine Fremdwörter heute, meine Güte. Dramaturgisch Sinn, das nicht zu früh bereits so stark aufzubauschen, dass dann irgendwie niemand mehr mitkommt. Also ich glaube, so dieser begrenzte Cast ist ebenso wie die Tatsache, dass die Presse zumindest bis jetzt keine überbordende Rolle spielt, schon irgendwie eine bewusste Entscheidung, um das Ganze, also um die ganze Handlung irgendwie noch auf einer überschaubaren Basis zu halten. Ja, wir haben ja auch immer wieder so dieselben Personen, die wir in der CIA sehen. Ja, das ist ja auch eine riesige Agency mit, was weiß ich, wie viel x-tausend Angestellten.
Aber man kriegt eigentlich nur sowas von rund
5 Leuten. Genau, wir kriegen nur von 3 bis 5 Leuten was überhaupt mit und meistens entscheidet das dann halt alles einer. Ich denke, das tut der Serie auch durchaus gut. Es gibt schon so Gegenbeispiele, klar, wo es auch mal funktionieren kann, dass man irgendwie einen Riesencast hat und die alle parallel Dinge machen. Aber wenn man eh schon eine Serie hat, die halt nicht nur das Wort musste jetzt natürlich fallen, The Wire, wo es im Prinzip alles in einem Viertel einer Stadt spielt oder zumindest in einer Stadt. Das heißt, wenn man das Ganze eh schon global aufzieht und dann auch mal immer wieder Szenen hat in anderen Ländern und Rückblenden und dann spielt es wieder, keine Ahnung, in Beirut oder wo auch immer, dann macht Sinn, sich zumindest auf der anderen Seite bei den Charakteren zu sagen, okay, wir haben jetzt einen Hauptcast, 10 Leute, mehr wird's nicht.
Ich denke, das ist auch ein Erfolgsfaktor der Serie, dass die einfach relativ einfach konsumierbar ist, würde ich jetzt mal sagen, weil dadurch, dass die Story relativ linear ist und der Cast eigentlich relativ reduziert, hat man da, glaube ich, auch keine Probleme, so dem Ganzen zu folgen.
Man hat keine Probleme, dem Ganzen zu folgen, aber was, glaube ich, schon auch nicht einfach ist, ist zum Beispiel so zwischendrin einsteigen. Was vielleicht mit ein Grund ist, warum es im deutschen Fernsehen noch nicht so ankommt, weil das ist ja hier immer wichtig.
Nee, gar nicht. Das ist kein Grund. Der Grund ist, dass Showtime ziemlich restriktiv mit seinem Material umgeht und es nicht so schnell raushaut wie zum Beispiel Fox oder so.
Ja gut, aber also ist ja jetzt schon arg lang. Also ne, wenn das dann im Februar oder wann in Deutschland anläuft, sind es 2 Jahre. Ich ja, glaube, wenn ProSiebenSat.1 mehr Interesse und mehr Geld gehabt hätte,
ich glaube, das liegt am Netflix.
Aber was ich eigentlich sagen wollte, habe ich jetzt vergessen.
Aha, sehr gut, ich habe es geschafft.
Das war gut. Da kann ich vielleicht noch kurz so als kleinen Disclaimer in die Ecke stellen, weil Lukas gerade eine Anspielung drauf gemacht hat. Wir befinden uns jetzt also im Dezember des Jahres 2012 und wir befinden uns kurz vor dem Finale der 2. Staffel, wobei nicht alle der Retina-Cast Crew-Member, die ihr gerade hört, auf demselben Stand sind, während Flydie, Lukas und Phil, soviel ich weiß, tatsächlich jetzt auch kurz vorm Ende sind, bin ich jetzt noch etwas früher, das heißt etwaige Anspielungen oder unterschiedliche Ansichten könnten sich auch darauf beziehen.
Ja. Genau, jetzt weiß ich nämlich auch wieder, was ich sagen wollte. Und zwar nochmal, um
auf Habt die... Habt ihr gerne geholfen.
Ja, danke. um auf die begrenzte Charakterzahl, oder also, ja, Charakter...
Auf die Person, gute Konservierbarkeit.
Ja, ich sehe das vor allem auch als mit einen Grund dafür, warum auch so charakterliche Tiefe halt möglich ist. Oder also, nahezu jeder von den Hauptcharakteren, zumindest so 5, 6... der wichtigsten, haben alle immer mal wieder Raum für ihre eigenen Beziehungsentwicklungen und so. Also ich denke da gerade zum Beispiel jetzt halt an Brodys Frau und ihn so. Also sie haben ja, er kommt zurück aus 8 Jahren Gefangenschaft,
und man kann
kennt
auch
seine Kinder quasi nicht, hat seine Frau 8 Jahre lang nicht gesehen und das wird ja auch, also kann man glaube ich sagen,
ja, genau,
das kommt in der ersten Folge direkt. Ja. Sie hat dann währenddessen irgendwie so eine Affäre angefangen mit seinem besten Freund, weil eigentlich haben ihn alle ja für tot gehalten. So, und sie hat moved on,
wie auch immer. Aber also, jetzt ist gerade der...
persönlich weiter und dann, also alles hat mal Raum. So, dass mit den Kindern, dass die nicht so richtig, ne, also was weiß ich, er fährt sie in die Schule und sie wissen nicht, worüber sie reden, weil sie sich eigentlich nicht kennen. Ja. Weiß ich, die Tochter hat ihn noch ein bisschen kennengelernt, aber der Sohn ist so jung, dass er eigentlich fast keine aktiven Erinnerungen an seinen Vater hat.
Aber der findet ihn trotzdem cool.
Findet ihn dann schon einigermaßen cool, aber sie haben halt nicht so eine ausgeprägte Eltern-Kind-Beziehung, wie man das vielleicht normalerweise halt hat.
Jetzt gibt's
das
halt
macht,
ja.
Das macht die Serie auch sehr intensiv, finde ich.
Ja, total.
Also der Gedanke ist natürlich schon sehr, sehr immersiv, wenn man sich überlegt, er kommt zurück, kann seine Frau nicht mal richtig böse sein, dass sie sich nach 8 Jahren dann irgendwann mal auch mal um irgendwie einen neuen Mann gekümmert hat und kann auch dem, wie soll ich sagen, seinem Konkurrenten auch nicht wirklich böse sein, dass er sich halt um seine Kinder gekümmert hat, weil das war eine relativ nette Sache. Und jetzt haben wir halt die bizarre Situation, dass der Liebhaber seiner Frau im Prinzip seine Kinder besser kennt als er und er zudem ihm nicht mal böse sein kann. Also das ist ziemlich cool, ja. Da hast du recht. Das gibt der Serie eine ganz besondere Tiefe.
Ja. Genau, und diese Intensität wäre wahrscheinlich mit mehr Charakteren oder einem größeren Cast nicht möglich.
Könnte man jetzt natürlich Gegenbeispiele nennen. Aber
zum Beispiel?
Game of Thrones, The Wire und so weiter.
Die Sopranos zum Beispiel auch.
Also es hängt immer davon ab, wo der Fokus liegt. Mhm. Aber ich finde jetzt zum Beispiel hier gerade dieser Mike Faber, der ja der Freund ist, der die Frau gevögelt hat. Mhm. Also ich weiß nicht, bei ihm, er hat glaube ich so ein bisschen so die geringste Tiefe irgendwie.
Ja, der,
weil der kommt, der wird immer nur aus der Kiste geholt, wenn er gerade für irgendwas gebraucht wird. Der macht wenig von sich aus. So.
Ja, der macht auch jetzt als Schauspieler so nicht so den dollsten Eindruck.
Oh, ich finde den gut. Als Schauspieler finde ich den völlig okay. Vor allem fand ich es ganz interessant, dass er eigentlich nicht so, wie das im US-Fernsehen oftmals der Fall ist, so voll der Model-Typ ist, sondern der ist halt echt ziemlich normal, auch gebaut und so weiter und alles ziemlich bodenständig. Bodenständig, aber der ist halt echt nur so ein bisschen so ein Hilfscharakter, finde ich.
Ja, ist er eigentlich auch. Also der... Ja, ich glaube nicht, dass der irgendwo aktiv zur Handlung beiträgt. Also so richtig dauerhaft. Der ist immer mal, er ist eigentlich ein wandelndes Plot-Device.
Er ist eigentlich nur relevant für die Beziehung von Brody zu seiner Frau.
Und zu seinen Kindern.
Um die halt ein bisschen kompliziert zu halten, aber ja, genau.
Er ist aber auch, zumindest sieht man das, glaube ich, an seiner schicken Uniform immer mal wieder, halt auch ein Marine. Und dadurch, dass immer mal wieder so dieser Fokus auf diese, auf Brodys Veteranenfreunde gelegt werden und dass die ja mit dem zweiten, dass die eben den zweiten Gefangenen, der es nicht zurückgeschafft hat, 17 Anführungszeichen um diesen Satz gerade eben, dass der auch immer mal wieder thematisiert wird und dass auch die immer mal wieder thematisiert würden. Das gibt mir auch wieder so die Idee, dass man daraus auch noch viel machen könnte. Ja. Die haben offensichtlich Fragen, die noch nicht beantwortet sind. Und genauso wie der besagte Freund von Brodys Ehefrau. All die haben noch viel, viel Potenzial für eigene Storylines, für eigene Verwicklungen in diese ganze Geschichte, die ja im Verlauf der Serie sich immer weiter in die Details verspinnt, dass ich da jetzt sogar vorsichtig wäre, um zu sagen, naja, mit dem haben sie irgendwie nicht viel anzufangen. Kann mir problemlos vorstellen, der gibt genug Potenzial her, dass der auch mal noch eine große und wichtige Rolle spielen könnte in der Serie.
Ich hatte mich ja auch, glaube ich, schon in der Pilotenprüfung gefreut über Mandy Patinkin, der quasi den besten Kollegen von Cary Matheson bei der CIA spielt, den
Saul Berenson. Das ist auch ihr Chef halt, oder? Also, wenn ich es so richtig verstanden habe.
Ich hätte es gesagt, zumindest mal Kollege.
Es ist ihr Mentor, würde ich sagen.
Ja.
Es ist nicht ihr direkter Vorgesetzter, aber es ist jemand, der sie große Teile ihrer Karriere begleitet hat und dem sie vertraut und zu dem sie kommt, wenn sie Hilfe braucht oder wenn sie nicht mehr weiter weiß.
Genau, ich finde den Schauspieler irgendwie sehr sympathisch und so angenehm. Ich habe eine Weile Criminal Minds angeschaut. Das ist auch eine US-Serie, ist eher so ein Procedural, so NCIS-mäßig. Und da spielt er auch eine leitende Rolle bei dem FBI und fand den da auch schon ganz cool eigentlich. Also der gefällt mir, wenn ich den auf dem Bildschirm sehe.
Ja.
Und die Rolle, die er hier spielt, ist auch sehr, sehr, sehr angenehm, so finde ich.
Ja, finde ich auch, ist auch, finde ich, neben Carrie der meiner Meinung nach interessanteste Charakter in dieser Serie. Also alle anderen, mit denen tue ich mich ein bisschen schwer, da können wir dann später noch ein bisschen zu kommen. Aber
ja. Saul wird immer wieder so in schwierige Entscheidungen noch reingeschmissen, weil er eben einfach so einer der führenden Mitarbeiter ist beim FBI, also einer der am längsten dabei ist und am meisten CIA. Kompetenz hat. CIA, stimmt. Und man sieht schon immer, wie schwer es ihm.
Drei Buchstaben Abkürzungs.
Man sieht schon immer, wie schwer es ihm fällt, dann teilweise bei den ganzen Verwicklungen, die passieren, auf der einen Seite seine Loyalität gegenüber Carrie zu wahren und auf der anderen Seite aber eben auch gegenüber seinem Chef, seinem Job, der CIA. Und er muss immer wieder schwierige Entscheidungen treffen und das bringt der Schauspieler einfach auch super gut rüber.
Ja. Also er ist.
Manny Patinkin ist wie auch Abu Nazir, also David Negeban, die haben alle so komische Namen. Manny Patinkin und David Negeban.
Okay. Heißt sogar beide
ungeachtet ihrer Namen im echten Leben sehr charismatische Typen auch. Und ich erinnere mich zum ersten Mal, wo mir Saul so richtig, also intensiv ins Bewusstsein gekommen ist, also man sieht ihn natürlich vorher schon also in Konversationen mit Carrie, aber zum ersten Mal, als er wirklich intensiv ist, ist eine Verhörszene und die macht er sehr, sehr ruhig, aber eben auch sehr bedrohlich und intensiv. Und nochmal so ein Ding, was die Serie unheimlich stark macht, finde ich zumindest, dass sie auch da wieder einen Schauspieler gefunden haben, der der Rolle einfach durch seine Art eine unheimliche Vielschichtigkeit gibt. Ja, man nimmt ihm zum Beispiel jederzeit ab, dass er irgendwie ein ruhiger, überlegter Typ ist und aber dass er halt auch die harten Entscheidungen jederzeit treffen würde, auch unter großen Verlusten und so. Ganz, ganz spannende Sache. Bin ich mir zum Beispiel nicht sicher, ob die Rolle mit einem anderen Schauspieler funktionieren würde oder mit einem minderen Schauspieler, könnte man auch sagen.
Wer nicht ganz so viel, nicht ganz so viel zu tun hat wie die bisherigen Charaktere, aber trotzdem wichtig ist, ist der David Estes, der CIA, ich sag mal, Chef. Zumindest für diese Gruppe, Abteilung, die sich mit dem ganzen Terrorismuskram da beschäftigt. Wird gespielt auch von David Harewood. Und den finde ich auch wieder sehr charismatisch, wieder so ein Beleg für den guten Cast. Aber er ist im Grunde eigentlich auch nur so, ja, er hat wenig Wichtiges zu tun in der Serie eigentlich.
Er ist auch eher so eine Nebenfigur, die da halt mal auftaucht, wenn es darum geht, den Plot weiterzutreiben.
Und das sind eigentlich auch schon so ziemlich alle Figuren, die in der Serie überhaupt irgendeine Art von Relevanz haben. Also
was ja, es gibt die Kinder noch und ich habe das Gefühl, dass Dana Brody, gespielt von Morgan Saylor, eine zunehmend wichtige Rolle spielt. Ja, die erfährt ja relativ früh in der Serie schon eins der, kann ich sagen, ohne zu spoilern, als Geheimnisse, die eben Brody mitbringt aus der Gefangenschaft, indem sie ihn da eines Abends halt mal in der Garage trifft. Und ich habe das Gefühl, die bauen sie auch schon zu so einer wichtigen Figur auf. Später merkt man dann auch, ja, wir begleiten sie öfter mal in der Schule. Sie muss dann die Schule wechseln und lernt dann neue Mitschüler kennen. Auch hier habe ich das Gefühl, da wird schon sehr viel angelegt, was sich mal später auszahlen könnte. Und die ist übrigens auch sehr gut gespielt für eine so junge Schauspielerin. Sehr überlegt, vielschichtig, wobei ich sie gerade... Ja, 1994, ja, da spielt sie offensichtlich auch eine jüngere Tochter, als sie tatsächlich ist.
Ja, aber ich finde sie schon tatsächlich sehr authentisch, weil sie spielt schon so wie heutzutage, sage ich einfach mal, aus meiner Perspektive, so die Jugend einfach drauf ist, so ein bisschen Emo-mäßig, so ein bisschen so, alles scheißegal, ich hänge lieber in meinem Zimmer rum und kiff mit meinen Freunden. Und in diese relaxte und eigentlich völlig geschützte Welt bricht dann quasi so ein bisschen der Terrorismus rein. Und man merkt eben, wie so jemand, der mit so einer Jugend dann einfach mit sowas umgeht. Und das finde ich sehr authentisch, wie das abgeht.
Ja. Weniger erfahren wir jetzt von Chris, dem zweiten Sohn. Der ist halt auch noch ein bisschen jünger. Da geht es noch nicht so viel. Aber ja, das wäre vielleicht jetzt mal der Rundown der wichtigsten Charaktere. Wir erfahren dann später noch ein bisschen mehr so aus dem politischen Umfeld. Auch da viel, viel Potenzial da. Da könnte man vielleicht noch so Stichwort politisches Umfeld sagen. Es ist relativ schonungs- und wie sagt man, also sehr frei von irgendwelchen romantischen Vorstellungen, wie der Politikbetrieb denn so ablaufen könnte.
Mhm. Ich weiß, was du meinst. Auf der einen Seite wird nicht versucht, das irgendwie zu glorifizieren und irgendwie zu sagen, der super integre Minister oder Präsident oder sonst wer, sondern man merkt, der Zuschauer wird auch dazu gebracht, sich Gedanken zu machen, warum entscheiden Politiker sowas, obwohl das ja jetzt eigentlich subjektiv gesehen totaler Quatsch ist. Diesen Blick in die Politik gibt es, aber aus meiner Sicht ist der doch recht eingeschränkt. Also man hat sehr, sehr wenige Figuren, die überhaupt was mit Politik zu tun haben. Und es gibt auch noch keine großartigen, also ich denke natürlich immer so ein bisschen an The West Wing oder andere Serien, wo Politik eine Rolle spielt. Es gibt jetzt noch keine großartigen politischen Verwicklungen, dass man irgendwie sagt, der und der hat aber ein Problem, der muss weg und muss ersetzt werden oder irgendwas in der Richtung, sondern es ist alles relativ straight.
Ja, also Sie sind schon so kritisch, also ne, dass du schon auch ein bisschen ins Nachdenken kommst und dabei aber halt nicht zu übertrieben, als dass man es als unrealistisch abtut.
Mhm. Was ich vielleicht noch kurz sagen würde, so als Element der Serie, es gibt regelmäßig und für mich sehr gute Action-Szenen. Also da ist wirklich Action drin in der Serie. So alle paar Folgen gibt es mal so richtig so, keine Ahnung, eine Viertelstunde, wo mal so richtig Druck drauf ist und wo richtig Spannung und Action auf dem Bildschirm aufgebaut wird. Wo das einfach schon so ein bisschen, keine Ahnung, ob ich jetzt 24 sagen kann.
Würde ich schon sagen, also das erinnert oft schon an so Serien wie 24, auch gerade was den Aufbau der Spannung angeht.
Ja. Also die Action-Szenen vor allem.
Ich finde auch diese Action-Szenen unglaublich intensiv, weil sie halt auch so selten sind. Ne? Und sie deuten sich nicht groß an, kommen relativ überraschend und sind dann halt total krass, sodass sie einen erstmal irgendwie aufgeregt und mit hohem Puls zurücklassen, sodass man. Ja. Ich bin immer erst, muss mich erst kurz. So, mal kurz durch
Pause drücken und
kurz durchatmen. Und
also finde ich sehr gut und auch so die Dosierung ist super und so weiter, ist okay.
Jetzt haben wir schon kurz über den Politikbetrieb der Vereinigten Staaten gesprochen, in der wir im Serienverlauf konfrontiert werden, im Verlauf der Handlung der Serie. Da muss man vielleicht nochmal so einen Schritt zurückgehen, so auf die Grundthematik der Serie eingehen. Ich denke, irgendwann müssen wir nochmal drüber reden.
Wohl oder übel.
Wohl oder übel, ja. Es ist natürlich ein schwieriges Thema. Wir haben bereits erzählt, was so die Grundprämisse des Ganzen ist. Kriegsgefangener kommt zurück in die USA. Wir wissen nicht genau, arbeitet er jetzt nicht vielleicht für die Terroristen. Das ist jetzt ja erstmal nichts, was jetzt außerhalb jeder Vorstellungskraft ist, aber schon eine These, die so ein bisschen weit hergeholt scheint. Ja, der wird dann auch als Marine gleich wieder eingeführt, trägt dann mit Stolz seine Uniform. Also man braucht da so ein bisschen Unterfütterung noch, damit diese These irgendwie stehen kann, damit sich so beim Zuschauer auch ein Gefühl der Bedrohung und zumindest das Gefühl einstellt, da könnte was dran sein an der Sache. Und wie macht diese Serie das jetzt? Indem sie so ganz subtile Hints einstreut. Genauso, ich habe bereits gesagt, Chefterrorist Abu Nazir, charismatischer Typ, tut auch noch sein Übriges. Aber grundsätzlich, sie streuen immer mal wieder so Hints, Informationsschnipsel ein, die so ein bisschen für Motive der Terroristen so ein bisschen Verständnis schaffen sollen, sage ich es mal vorsichtig.
Ja, doch, ja klar. Also es wird auf jeden Fall versucht, das Ganze nachzuvollziehen. Und das ist, denke ich, auch wichtig, weil man muss ja auch irgendwie versuchen, dem Charakter eine Legitimation zu geben, also dem Brody, warum er überhaupt einen Grund haben könnte, für die Terroristen zu arbeiten, wenn das denn so wäre. Das muss also der Zuschauer ein bisschen nachvollziehen können, denn wenn der Typ
Der Wandel vom vaterlandsgläubigen Soldaten, ja, also ja. Es gibt ja eigentlich wenig patriotischere Leute als Soldaten meistens, der Wandel halt zum Terroristen, der sein eigenes Land verrät und irgendwie jemanden umbringen will, der da hoher politischer Entscheidungsträger ist oder so, der Wandel muss halt irgendwie glaubhaft sein.
Ja. Also wenn der jetzt direkt in der dritten Folge mit einer Bombe irgendwo hingelaufen wäre und ohne dass man jetzt großartig was erklärt hätte, wie er dann zu solchen Gedanken kommen könnte, dann wäre das, ja, hätte man gesagt, was für ein Quatsch.
Ja, da wäre die Serie dann zu einer Karikatur ihrer selbst geworden irgendwie. Und das haben sie halt nicht gemacht. Und vielleicht muss man auch nochmal betonen, wie mutig das Ganze ist. Also das ist jetzt ja nichts Außergewöhnliches, dass auch Filme oder Serien sich dem Vorwurf ausgesetzt sehen. Ich denke jetzt da auch an einen meiner Lieblingsfilme wie V Vendetta beispielsweise. Mhm. Der hat ja durchaus auch einfach sehr harte Vorwürfe gekriegt von Teilen, insbesondere der amerikanischen Medien post 2001, dass es im Prinzip ein zweistündiger Werbespot für Terrorismus gewesen sein Echt? Soll. Ja, ich habe das damals mit Interesse verfolgt.
Sowas gab es ja auch hier bei Homeland.
Ja, und das denke ich mir halt auch, aber darfst du es gleich noch sagen, aber in dem Kontext halt nochmal sagen, also wie mutig das, wie gesagt, bei der derzeitigen Gemengelage in der Weltpolitik doch auch ist, die Position einzunehmen, insbesondere für einen amerikanischen TV-Sender.
Es gibt, Wikipedia erzählt, dass das libanesische, ich glaube, Tourismusministerium oder Außenministerium oder sowas, sich beschwert hat über die Serie Homeland, weil es gibt ja auch Szenen, die im Nahen Osten spielen, im Libanon, so Flashbacks, wo immer mal ein bisschen eine Geschichte, wie es eigentlich dazu gekommen, erzählt wird. Und da hat sich der Libanon eben nicht korrekt dargestellt gefühlt und wollte eben dann das bisschen korrigiert haben. Hat natürlich niemand drauf reagiert bei den Machern der Serie. Und da fällt mir ein, könnten wir ja, dass wir das gar nicht angesprochen haben, und das ist mir auch nur am Anfang immer noch so ein bisschen im Hinterkopf gewesen, beim Gucken der Serie habe ich später auch nicht mehr dran gedacht, dass diese Serie, ich glaube, so sogar schon mal gelaufen ist in Israel.
Da kann ich ganz kurz noch was dazu sagen, ja, also Homeland.
Du kannst was dazu sagen.
Ich kann was dazu sagen, ja. Das ist auch mein Kenntnisstand, ich habe das nicht nachrecherchiert, aber Homeland war zum einen eine Serie, die in Israel gelaufen ist, natürlich mit den dortigen, politischen Rahmenbedingungen, die man ja eben so kennt. Und außerdem ist das Ganze noch eine Novelle. Ich habe es leider nicht vor der Sendung nachgeschlagen, was da zuerst da war, ob es da erst ein Buch gab und dann die Serie oder andersrum. Aber ich habe von einem Freund gehört, dass das der sich bemüht hat, mal an diese Serie ranzukommen da nicht erfolgreich war. Aber das wäre vielleicht auch nochmal ein ganz, ganz interessanter Punkt, den man sich auch nochmal anschauen könnte, die Vorlage dieser Serie. Ist nichts völlig Neues offenbar. Kommt tatsächlich aus Israel und da ist auch die ganze Grundidee und die Serie.
Ist eine Adaption,
Ich habe hier gerade in der Wikipedia nochmal nachgeguckt. Der Co-Autor von Homeland, Gideon Ruff, ist tatsächlich Israeli und hat es da vermutlich dort auch begleitet und dann in den USA nochmal groß aufgezogen.
Das war auch, wo ich vorhin gemeint hatte, dass sowas wie so lange Kriegsgefangenschaften und so nicht so oft vorkommen, war das auch tatsächlich das einzige Beispiel, das mir da beim Nachdenken eingefallen ist. Da gab es ja diese relativ aufsehenerregende Geschichte mit dem israelischen Soldaten, der bei den Palästinensern in langer Gefangenschaft war und wo es dann auch so eine relativ schwierige diplomatische Situation gab mit Gefangenenaustausch und Konflikten und der eine beschießt den anderen wegen dem und so. Also der halt Auslöser für viel.
Und möglicherweise ist auch das Wurzeln der Serie im Nahen Osten der Grund dafür, dass so viel Zeit auch und so viel Aufwand getrieben wird, dort die Hintergründe so ein bisschen rauszustellen und die Zusammenhänge. Ja, also zwischen dem Nahen Osten und den USA und dem Westen der Welt und der arabischen Welt und so weiter. Und es wird ja sogar auf das Thema Religion, auf Islam im Laufe der Serie eingegangen. Und das fand ich übrigens so ziemlich eine der mutigsten Stellen in der Serie, wenn auch mal die Religion thematisiert wird. Ja, und ich finde es eigentlich ein bisschen, also ehrlich gesagt sind mir solche Stellen dann auch wieder zu wenig. Also ich habe am Anfang auch gedacht, ja, die versuchen wirklich, das differenziert darzustellen. Hat sich aber gezeigt, also aus meiner Sicht, dass das nicht immer das gleiche Gewicht in der Serie hat. Also es nimmt immer ein bisschen mehr ab eigentlich so im Laufe der Serie. Ich glaube, in der zweiten Staffel gibt es zu dem Thema gar nicht mehr viel.
Nee. Vielleicht noch ganz kurz als Einwurf. Mir hat gerade ein Vögelchen eingezwitschert. Das israelische Original hat einen englischen Titel, heißt Prisoners of War. Hat auch einen Originaltitel, lese ich jetzt einfach mal als Hatufim. Verzeiht mir, mein Hebräisch ist etwas eingerostet, wenn es falsch ausgesprochen war. Was ich interessant finde, auch das ist eine relativ junge Serie, erst 2010 erstmal ausgestrahlt, ist jetzt auch in der zweiten Staffel oder zwei Staffeln wurden ausgestrahlt und hat insgesamt 24 Folgen. Das heißt, das ist vielleicht kein Remake, sondern mehr so eine Parallelentwicklung. Mhm. Die zweimal gleich ausgestrahlt wird und im israelischen Original geht es um drei israelische Soldaten, die im Libanon in Gefangenschaft waren. Vielleicht deswegen der Libanon auch ein bisschen sensibel, was das angeht, aber ja.
Aber
da sollten wir jetzt vielleicht nicht zu tief reingehen.
Ja, vielleicht können wir nochmal kurz auf die Rolle von Terrorismus und speziell dem Islam allgemein in der Serie zurückkommen, weil das finde ich zum Beispiel was ich sehr angenehm finde und vielleicht auch ein bisschen befürchtet habe, als ich die Serie angefangen habe, dass Islam und speziell jetzt halt auch die Menschen da im Nahen Osten eigentlich nicht besonders dämonisiert werden oder so. Weil das ja eigentlich was in unserer Gesellschaft schon ein bisschen so typisch finde ich ist, dass auch gern von verschiedensten Medien sowas halt gemacht wird, so Stereotypisierung und das auch, genau, zum Beispiel jetzt die Motivation von Abu Nasir sehr persönlich sind und jetzt nicht nur auf irgendwelchen religiös-fundamentalistischen, also nicht nur darauf basieren.
Ich glaube, man sieht das vielleicht auch, diese Vorteile, wenn man sich mal so Sachen wie jetzt 24 anguckt. Ich habe da davon nicht so viel gesehen.
Wie viel denn? Eine Staffel,
ich glaube, anderthalb Staffeln in der Mitte der zweiten Staffel habe ich aufgegeben. Ich glaube, alle Terroristen, die ich da bis jetzt mitbekommen habe in 24, waren Muslime. Also zumindest ich glaube zumindest alle in den ersten
beiden Staffeln. In den späteren Staffeln gibt es zum Beispiel, da gibt es zum Beispiel eine von diesen Militärdienstleistern aus den USA, da gibt es dann später auch welche, die terroristisch aktiv werden. Ja. Aber viele, ja.
Ja, also ich habe auch schon von selber von Muslimen gehört, dass sie das ein bisschen stört, dass halt da sehr viele Terroristen einfach oder sehr viele Muslime als Terroristen dargestellt werden. So.
Ja. Ich denke, es ist auch nicht wirklich genuin problematisch, wenn Muslime als Terroristen dargestellt werden. Problematisch wird es eben dann, wenn der Glaube pauschal sozusagen als Legitimation oder als Begründung für Terrorismus rangezogen wird.
Genau, und das passiert das ist hier der halt Moment, nicht.
Das ist, glaube ich, dein Punkt gewesen, Lukas, und das ist eine gute Beobachtung. Auch die Terroristen können durchaus Muslime sein, aber sie haben abseits von ihrem Glauben unter Umständen hat vielleicht auch noch sehr gute Gründe dafür, zumindest eine antagonistische Stellung gegenüber den USA einzunehmen. Innerhalb, wie gesagt, dieses Serienuniversums. Die Serie liefert uns da ganz, ganz guten Input diesbezüglich. Wollt ihr dazu noch was sagen? Sonst würde ich dann schon mal ganz kurz überleiten auf allgemeine Dinge im Rahmen dieser angesprochenen Handlung und dieser Gemengelage rund um den Terrorismus und die Vereinigten Staaten, weil die natürlich sehr direkt auf die Serie abstrahlen.
Dann mach mal.
Leite doch mal über.
Hey, das war jetzt eine sehr elegante Überleitung.
Ganz subtil.
Die Schachtelsätze sind die besten Überleitungen. Ja. Amerikanische Befindlichkeiten nach 9/11 durchsetzt in dieser Serie, kann man, denke ich, schon sagen. Ausgangssituation ist anscheinend, Terroranschläge sind an der Tagesordnung hier in Homeland. Stört auch niemanden so richtig, wenn mal wieder in Washington irgendwie ein paar Leute in die Luft fliegen. Spoiler.
Ist also interessant. Es gibt, glaube ich, innerhalb der ersten Staffel zwei Anschläge. Das ist aber für mich das Thema Medien. Da passiert einfach nicht viel. Ne? Das ist so, man sieht zwischendurch mal einen Fernseher, wo kurz jemand live davon berichtet, aber einen Tag später ist es schon wieder.
Boah. Und wir sehen die protagonistischen Haupthandelnden dieses Landes und die kümmert das auch nicht wirklich in dem Moment, ja. Also innerhalb, also ich, meine Interpretation ist, dass innerhalb dieses Serienuniversums anscheinend irgendwie Anschläge in der amerikanischen Hauptstadt so sehr zur Tagesordnung gehören, dass man da höchstens einen sarkastischen Kommentar dazu abgeht und dann zur Tagesordnung überkehrt. Das ist jetzt natürlich erstmal für sich gesehen eine interessante Beobachtung, weil man dann jetzt natürlich fragt, ist das jetzt auf das Serienuniversum gemünzt oder ist das irgendwie so ein allgemeines Mindset, dass die Serie dann nur widerspiegelt? Also das ist jetzt natürlich eine große Frage, ich will die jetzt nicht beantwortet haben, aber das ist schon ein interessanter Punkt. Also offensichtlich die USA in einer wahnsinnigen Bedrohungslage da hier, überall Anschläge und dann eben auch noch diese Problematik mit dem rückkehrenden Marine. Wie ist euch das auch so aufgefallen wie mir? Ist das mehr so ein Mitte, zweite Staffel-Ding, dass ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, irgendwie ist das so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen oder wie habt ihr das wahrgenommen?
Nö, also ich glaube, du überinterpretierst es. Ich denke einfach, also da ist, finde ich, die Serie einfach auch so einfach gestrickt. Da passiert einfach mal so ein Anschlag, um die Story entsprechend weiterzuführen. Und da ist einfach nicht so viel Feedback in der Gesellschaft, weil wir haben ja gerade gesagt, es gibt ja auch nicht viel mehr als diese, ich sag mal, 10 Charaktere, diese 10 Figuren. Und die wissen alle, warum diese Anschläge passieren und wieso, weshalb, warum. Und außenrum gibt es eigentlich niemanden, der darauf reagieren könnte jetzt großartig. Ne? Man sieht, dass die Kinder in der Brody-Familie dann natürlich schon Angst haben und Terrorismus und so weiter. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwie ein alternatives Amerika ist, wo mehr Anschläge passieren als in der Realität, sondern dass es einfach, ja, die Serie lässt diese Anschläge einfach passieren, um die eigene Story weiterzuentwickeln. Aber ich würde jetzt nicht so viel reininterpretieren, dass es wirklich so, dass es den allen so, ja, dass das so ein allgegenwärtiger Hintergrund ist irgendwie.
Ja, es könnte ja auch gut sein, dass es einfach ein Stilmittel ist, um die Serie, massenkompatibler, gefälliger zu machen, dass man sich über diese Geschichten gar nicht so groß den Kopf machen muss, sondern es passiert und dann jetzt weiter im Plot, so, dass es halt relativ linear wirkt.
Aber wenn ich mir da jetzt zum Beispiel überlege, was das hier für ein Aufschrei produzieren würde, in den Medien oder sonst wo, wenn eine Serie sozusagen eine Parallelrealität konstruiert, in der aus Gründen der Handlungskonvenience ständig in der Hauptstadt Bomben explodieren oder und das dann den Kanzler oder den Vizekanzler nicht juckt, weil offensichtlich ist das halt so in dem Serienuniversum. Kann man sich vielleicht schon mal drüber unterhalten, was das für ein Selbstbild ist oder wenn es kein Serienuniversum ist, wie ihr sagt, kein eigenes, sondern mehr so die Abbildung der allgemeinen Befindlichkeit, vielleicht eine Serie, über die dann Medienwissenschaftler in ein paar Jahren mal ein dickeres Buch schreiben müssen. Also es ist ein interessanter Punkt. Ich will mich jetzt da auch nicht irgendwie meine Perspektive in den Mittelpunkt trennen. Vielleicht bin ich da tatsächlich überempfindlich.
Ich finde es für mich bemerkenswert, dass ich mich eigentlich tatsächlich an einen Bombenanschlag aus der ersten Staffel schon nicht mehr erinnern kann. Also so unwichtig war der irgendwie auch für die Geschichte.
Es war
schon irgendwie auch passiert,
war so aber
was ich dann im gleichen Atemzug irgendwie was so ein bisschen das Gefühl habe, ich weiß nicht, ob ihr das teilt, dass eigentlich diese Sicherheitskräfte da in diesen Geheimdiensten, also die wirken auf mich fast manchmal ein bisschen entspannt. So, also, ne, die sind immer konzentriert bei der Arbeit oder so, aber zumindest da.
Das würde ja aber meine These mehr stärken, dass das da irgendwie so sehr zur Tagesordnung gehört, dass ich so ein Anschlag mehr oder weniger, meine Güte. Das stimmt. Ja, die CIA-Agenten, die sind schon darauf bedacht, dass da nichts mehr passiert, groß, aber auch die, für die scheint das kein Weltuntergang zu sein. Naja, wir müssen uns vielleicht nicht auf
den. Also ich weiß halt, ich werde ja schon momentan gesagt, es ist eine der Nachlässigkeiten, die sich die Serie erlaubt. Einfach so. Auch, es gibt ja auch eine Szene, wo eine Menge CIA-Leute sterben. Da spricht man kurz drüber und da ist man kurz bestürzt, aber das ist
dann... Ah nee, also da gibt es dann schon auch nochmal später eine Szene, wo dieser gleiche Vorfall, glaube ich, in den Nachrichten gezeigt wird. Also so, man kriegt quasi mit, wie Nachrichten
im Fernsehen
oder so kommen.
Man auch, ändert das auch
relativ spät danach.
Sie ändern auch nicht unbedingt ihr Vorgehen und sagen, oh, wir sind jetzt irgendwie vorsichtig irgendwas ist.
Ja, gut, auf der anderen Seite ist es vielleicht einfach Professionalität, dass man sagt, okay, wenn man diesen Job jetzt mal ein paar Jahrzehnte macht, dann ist man ein bisschen abgestumpft gegenüber Verlusten, gegenüber tatsächlicher Gewalt, gegenüber Terroranschlägen und vielleicht ist es dann einfach so, okay, ich muss mich jetzt auf das besinnen, was ich denn zu tun habe, damit sowas nicht nochmal passiert. Also man könnte schon sein, dass es in unserem medialen Weltbild halt einfach überdramatisiert ist in dem, was wir so konsumieren
sonst. Also das wäre dann vielleicht wieder die Erklärung dafür, dass einfach alle Figuren, deren Reaktionen wir sehen, einfach damit schon betraut sind, weil CIA-Agenten oder Soldaten sind.
Ja.
Und für die das einfach jetzt nicht so dramatisch ist wie für einen Zivilisten.
Dass der Irak-Veteran ohnehin schon so viel gesehen hat, dass ihn das jetzt auch nicht mehr erschüttern kann.
Ja,
ist natürlich ein guter Punkt. Fleidi, du willst aber auch noch Kritik äußern an der Serie.
Ja, Kritik generell. Also ich habe so ein bisschen meine Probleme mit der Serie. Wir haben jetzt die Serie sehr viel gelobt. Sie ist auch tatsächlich echt gut produziert und gut besetzt. Ich bin jetzt auch schon nach fast zwei Staffeln mit der Serie nie so richtig gut warm geworden. Also ich habe mich dabei erwischt, wie ich dann angefangen habe zu prokrastinieren und mitten in der Folge einfach mal Pause gemacht habe und angefangen habe, meine Küche zu putzen zum Beispiel. Ich habe mal darüber nachgedacht, warum das so ist. Also bei mir ist jetzt, glaube ich, das Problem, dass ich keinerlei Identifikation mit keinem der Charaktere habe. Also ich kann mich nicht so richtig in irgendeinen der Charaktere reinfühlen und habe damit auch nicht so richtig, bin damit auch nicht so richtig direkt am Plot mit dran.
Also eine Frage an dich wäre jetzt von mir zum Beispiel, es gibt am Ende der ersten Staffel eine extrem intensive Szene, wo der Brody quasi in diesem Raum ist mit seiner, du weißt, was ich meine?
Mhm.
Und das ist ja auch geht ja über zwei Folgen quasi.
Mhm.
Und das war für mich eigentlich, glaube ich, so bisher die intensivste Szene überhaupt. Ich habe da gesessen und so gedacht, der Schauspieler spielt in der Serie auch ja total, der ist total fix und fertig.
Mhm.
Man sieht ihm das an, er spielt das gut und ich sah fast genauso aus, wie ich auf dem Sofa gesessen habe. Und war das dann für dich also überhaupt nicht so irgendwie?
Nee, das hat mich gar nicht so richtig vom Hocker gerissen, sehr interessanterweise. Der Lukas schüttelt den Kopf. Ich weiß nicht, ich kann nur... Also,
unfassbar.
Also für mich
vielleicht kann ich das kurz auflösen. Fleidi spricht ja schon einen sehr interessanten Punkt an. Die Identifikation mit den Charakteren der Serie ist tatsächlich sehr schwierig. Wir hatten das ja gerade schon auch über den Background erklärt im Kontext so der allgemeinen politischen Situation in der Serie. Aber tatsächlich geht mir das ja schon auch genauso. Ich weiß jetzt auch nicht, der Brody, mit dem habe ich jetzt einfach mal gar nichts gemeint, können wir jetzt natürlich sagen. Ja. Wir sind irgendwie beide weiße Kerle, aber das ist es dann halt auch schon. Und das geht mir bei fast allen anderen Charakteren auch so. Also in dem Fall ist das schon, glaube ich, eine gute Beobachtung, die Pleidi auch gemacht hat. Die würde ich auch so unterschreiben. Die Identifikation ist tatsächlich in der Serie sehr schwierig gegeben. Aber wir hatten auch, ich erinnere mich neulich schon mal eine ähnliche Diskussion. Da ging es, glaube ich, um eine andere Serie. Und da hatte jemand, ich glaube, von euch gesagt, es geht entweder darum, entweder eine Serie bringt eben entsprechendes Identifikationspotenzial mit oder eine Serie macht es über eine mitreißende Handlung. Sieht keiner seine Aussage wieder? Okay, dann ist es jetzt meine.
Fühlt sich so an, als könnte ich das gesagt haben, weil ich denke ähnlich auf jeden Fall.
Ich habe es auch noch im Hinterkopf, dass du es gesagt hattest.
Ja, ja.
Und Homeland wäre dann vielleicht, wenn man diese These annehmen möchte, so das Musterbeispiel für eine Serie, die sich tatsächlich nicht über die Identifikation des Zuschauers mit der Hauptfigur ihre Showtime erkauft, sondern über die Handlung.
Also auf jeden Fall mehr über die Handlung, denke ich auch. Ja.
Ja, bei der Handlung kommt bei mir das nächste Problem. Ich kriege immer ein riesengroßes Problem mit einer Serie und gucke die dann meistens auch nicht weiter, wenn ich anfange, den Plot nicht mehr abzukaufen. Und so geht es mir momentan, oder so geht es mir eigentlich schon die ganze Zeit bei Homeland. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, das ist so hart an der Grenze von, glaube ich denen jetzt gerade nicht. Und
ich finde es auch hart an der Grenze, ja. Aber ich finde, es gibt wenig glaubwürdigere Plots im Moment als Homeland.
Ja, schon.
Also wir hatten ja zum Beispiel bei Dexter darüber gesprochen, dass da ja immer die absurdesten Dinge passieren, um quasi ihn zu retten und die Handlung wieder so umzubiegen, dass es doch noch weitergeht. Ja. Aber sowas Krasses zum Beispiel habe ich in Homeland jetzt nie gehabt.
Ich glaube, da liegt es bei mir einfach daran, dass Homeland selbst sich den Anspruch rausnimmt, wirklich realistisch zu sein, während andere Serien einfach so tun, als würden sie jetzt in ihrem eigenen Universum leben, und dann hat man diesen Anspruch, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, ich bin halt an Homeland so mit dem Anspruch, das ist jetzt wirklich realistisch rangegangen, und dann kaufe ich das denen halt oft nicht ab. Ich meine, es gab da auch so Szenen, jetzt gerade mit Brody selbst, in denen er in absoluten Extremsituationen der ersten Staffel eiskalt bleibt und in der zweiten Staffel bei irgendwelchen Kleinigkeiten ängstlich anfängt zu zittern. Das habe ich dem in dem Moment nicht abgekauft. Und damit habe ich halt so ein bisschen meine Probleme.
Also ich kann das ein Stück weit nachvollziehen mit den Twists, die man denen dann abkauft, den Serienmachern oder nicht. Und zwar, also jetzt eigentlich eher nur so jetzt in der zweiten Staffel, weil ich da jetzt so ein bisschen schon das Gefühl habe, also ist das Gefühl, ich habe immer öfter das Gefühl, dass es so ein bisschen 24-mäßig ist. Dass es halt immer wieder mehr einen Grund gibt, dass die jetzt doch wieder weiterleben, dass der Terrorist jetzt doch nicht gefasst wird oder dass es was auch immer. Es wirkt doch schon, also ich muss sagen, zunehmend konstruiert. Nicht in großen Schritten, sondern es schleicht sich bei mir immer so ein bisschen mehr. Genau. Und das ist so ein bisschen natürlich, ich verbinde auch die Hoffnung damit, dass es nicht so weitergeht. Also dass sich das nicht fortsetzt, sondern dass sie ein bisschen mehr Qualität wieder reinbringen. Ja, also ich fand die erste Staffel, glaube ich, besser als die zweite.
Ja, dem kann ich schon auch zustimmen, wobei ich ja auch dann am Ende ich hatte, bevor es passiert ist, in der ersten Staffel hatte ich ein bisschen Angst drum, wie sie jetzt das Ende gestalten werden, weil ich auch dann Angst hatte, dass sie halt irgendwie da was Absurdes machen. Das finde ich, ist ihnen besser gelungen, als ich befürchtet hätte. Aber das gleiche Gefühl habe ich jetzt wieder so, die zweite Staffel steht jetzt heute, wo wir das aufzeichnen, kurz vorm Abschluss. Und ich konnte zumindest vor der Staffel, jetzt im Laufe der Zeit, nach dem, was auch der Chef so gesagt hat, hat sich das jetzt ein bisschen geändert. Aber ich wusste, vor 2 Stunden konnte ich mir einfach nicht vorstellen, wie das jetzt noch weitergehen soll.
Ich glaube, Chef, du hast auch Lost gesehen, oder?
Ich habe auch Lost ertragen, ja.
Ja, Lost ertragen. Ja, das ist nämlich das Richtige. Ich fühle mich immer weiter an Lost erinnert, weil es halt immer so, man kommt zu Situationen, wo man denkt, okay, jetzt könnte die Serie eigentlich fertig sein. Also immer so, wenn sie am Ende einer Staffel ist, jetzt in den letzten beiden Staffeln, hat man immer so das Gefühl gehabt, okay, die Serie könnte jetzt auch zu Ende sein, jetzt ist die Handlung quasi abgeschlossen, und dann wird immer noch ein weiteres Hintertürchen aufgemacht, wo man dann denkt, es geht doch weiter. Und das ist dann immer, also ich habe halt das Gefühl hatte ich auch bei Lost, dass dann zwanghaft versucht wird, diese Serie am Leben zu halten. Ich glaube, das ist so einer der großen Punkte, die ich an der Serie kritisiere.
Zwanghaft am Leben erhalten Gefühl kann ich für den großen, übergreifenden Plot ein bisschen nachvollziehen, aber ich habe nach den einzelnen Folgen eigentlich immer das Gefühl, dass die in sich schlüssig waren.
Oder es hat jetzt dazu gepasst, es war jetzt keine Folge,
die gezwungen
war irgendwie.
Ja. Genau, und Chef hat es schon gesagt, man guckt die Serie eigentlich, weil man sich für die Handlung interessiert. Ist bei mir auch der Grund, dass ich es immer noch tatsächlich weitergucke und dass ich auch die zweite Staffel jetzt fertig gucken werde. Weil man will halt schon wissen, wie es weitergeht. Und das ist auch so inszeniert, dass man tatsächlich Bock drauf hat, weiterzugucken, dass man da die Spannung aufrechterhält und dass man eigentlich schon gewollt ist, mehr zu fordern, so. Aber so, wenn man jetzt dann rückblickend die Handlung der letzten beiden Staffeln anguckt, dann fand ich die jetzt nicht so berauschend, dass ich sagen würde, okay, das ist mir jetzt tatsächlich 2 Staffeln von der Serie wert, von der Zeit her, die ich dafür opfere. Geht es euch auch so, oder habt ihr da irgendwie, denkt ihr, ihr seid jetzt im Moment dann gut unterhalten? Also ich überlege halt auch eine Serie, die für mich wirklich eine wirklich gute Serie, die möchte ich auch gern 2-mal gucken. Und das ist halt bei Homeland nicht der Fall, weil Homeland wird, glaube ich, zu dem Zeitpunkt uninteressant, wo man weiß, was passiert.
Ja klar, aber das ist jetzt schon ein ziemlich hoher Anspruch.
Ja, also natürlich.
Ich finde, die Serie ist einfach unheimlich gute Unterhaltung. Es ist kein Breaking Bad und es ist auch kein Game of Thrones.
Und das ist kein The Wire.
Und das ist kein The Wire und so weiter. Also es ist einfach nicht die Spitzenklasse der Serien für mich. Aber es ist eine sehr gute Serie. Also quasi so die eine Stufe drunter, wenn man das jetzt mal so sehen möchte. Es ist sehr, sehr gute Unterhaltung. Und für mich ist es sehr, sehr unterhaltsam, weil erstens, ich mag das Nahost-Thema. Das finde ich immer sehr interessant, weil das einfach auch unsere reale Welt so sehr betrifft. Wenn dort Hintergründe aufgegriffen werden, wenn dort Handlungen spielen. Und ich mag das politische Thema, was ja hier auch immer wieder eine Rolle spielt. Deswegen finde ich, das ist es mir momentan eigentlich zu wenig, könnte noch mehr in den Vordergrund kommen. Also die Serie trifft eigentlich sehr viele meiner Interessen in einer Action-Thriller-Serie. Von dem her auf jeden Fall für mich was ich gucken möchte. Aber man hat eben jetzt dann eben doch nicht immer so wie bei Breaking Bad oder so das Gefühl, dass man bei jeder Folge platzt vor Spannung. Ja, das
bei jeder Folge nicht, aber es gibt schon so Stellen.
Ja, es gibt halt Stellen, die echt gut sind, aber es ist eben kein, also für mich ist es vor allem nicht keine konstante Leistung. Ja. Also es gibt echt mega gute Folgen oder zwei, drei Folgen hintereinander, wo man denkt, boah, haben die jetzt richtig aufgedreht, und dann gibt es eben wieder so Folgen. Oder ich hatte jetzt zum Beispiel in der zweiten Staffel, so nach 3-4 Folgen hatte ich das Gefühl, was ist jetzt los? Schlafen die jetzt ein, weil nichts Wichtiges mehr passiert ist? Also es schwankt immer so ein bisschen, und deswegen bin ich mir nicht, kann ich eigentlich jetzt gerade nichts zur Zukunft der Serie sagen, weil unheimlich viel Potenzial da ist.
Ja, ich glaube, bei mir könnte es auch noch zusätzlich daran liegen, dass mir dieses Thema, oh, wir müssen jetzt alle Angst vor bösen Terroristen haben, so ein bisschen zum Hals raushängt mittlerweile. Kann schon auch sein, dass ich deshalb so ein bisschen so meine Vorurteile gegenüber der Serie habe und jetzt mal erstmal schwer drüber nachdenken muss, ob ich denn tatsächlich weitergucke. Aber du hast natürlich recht, die Serie ist handwerklich. Von der Besetzung her, von der Aufmachung her ist jetzt nichts Besonderes. Sie hat keinen besonderen Erzählstil. Sie sticht dadurch nicht besonders heraus, aber sie ist tatsächlich wirklich gut umgesetzt. Das muss man ihr lassen.
Und wenn ich noch kurz was dazu sagen darf, wenn ich mir so meine Karteikarte angucke, die ich jetzt vor der Sendung noch geschrieben habe. Da steht ganz oben Mut und subversive Ader. Vielleicht kann man da so den Drehangelpunkt, der die Serie für mich interessant macht, ansetzen. Nämlich, dass ich die Serie, ich finde, insbesondere für eine amerikanische Serie, sehr, sehr mutig finde, dass sie gerade diese politische Rahmenhandlung schon beinahe subversiv angeht, ja, wo die Politiker wenigstens völlig desillusioniert sind, wenn nicht sogar eigentlich schon auf dem halben Weg zum Bad Guy sind. Und
es gibt keine guten Politiker in der Serie, glaube ich.
Ja, es gibt keine guten Politiker in der Serie, und gleichzeitig sehe ich praktisch darin auch schon, dass den Anfang und Ende alles Positiven in der Serie. Das ist aber ein sehr starker Aspekt. Mut rechne ich einer Serie immer sehr hoch an. Und wenn sie dann noch sich die Mühe macht, irgendwie so eine kleine, so eine subversive Ader zu haben und das da irgendwie noch schön in die Rahmenhandlung einbinden zu lassen, dann hat eine Serie bei mir erstmal einen ganz dicken Stein im Brett. Und so ist das bei Homeland auch. Und wenn wir uns jetzt über die Zukunft der Serie unterhalten, dann wäre mein Anspruch an die Serie einfach, dass sie dieses Motiv erhalten und nach Möglichkeit weiter ausbauen. Weil, wir haben es schon gesagt, die Charaktere geben jetzt nicht, die Charaktere für sich reichen wahrscheinlich nicht, um eine Serie auf Showtime jetzt weitere 5 Staffeln am Laufen zu halten. Das heißt, die müssen eine Schippe nachlegen in dem, was sie uns zeigen, in dem, was sie uns darbieten wollen und in dem, was sie, wo sie auch noch hingehen wollen. Ja, wir hatten es vorhin schon kurz mit kultureller Awareness. Eine Serie, die sich auch nicht davor zurückscheut, bestimmte Handlungsstränge mit Abu Ghraib zu vergleichen. Davon will ich mehr sehen. Ich will mehr von markerschüttertem politischem Eiertanz sehen. Und das ist sozusagen mein Anspruch an die Serie. Wenn ich das kriege, dann werde ich der Serie auch noch lange treu bleiben. Wenn sich das Ganze jetzt halt langsam so ein bisschen einspielt, wenn wir es halt wirklich merken, wie gesagt, die zweite Staffel geht jetzt demnächst zu Ende, dann kommt die dritte. Wenn sich dann schon so abzeichnet, dass das sich mehr oder weniger im selben Pfad jetzt weiter also weiter abspielt. Entweder ist Brody eben ein Terrorist oder er ist eben keiner. Und der macht dann entweder was oder auch nicht. Und dann gibt es noch andere Charaktere, die sind dann entweder auch so oder so. Das ist nett gewesen dann, aber dann war es wohl kein... Ich nenne jetzt nicht nochmal dabei oder so. Ja. Aber ihr wisst, was ich meine. Also das wären meine persönlichen Ansprüche. Ihr habt auch gute Gründe für oder gegen eine lange Laufzeit für Homeland genannt. Ich würde sagen, außer Zeit wird das wohl keiner momentan schon antizipieren können, was sie da noch geplant haben. Oder habt ihr schon was gehört?
Nee, also es gibt so wahnsinnig viel Potenzial, dass wir jetzt ja im Laufe unserer Retina-Cast-Folge auch schon angesprochen haben, dass man sehr viel draus machen könnte. Ich sehe eben jetzt so zum Ende der zweiten Staffel bisher noch zu wenig von der Ausnutzung dieses Potenzials. Also ich sage das ja bei fast jeder Serie. Das Vorbild ist für mich immer Breaking Bad, weil dort eben wirklich sich eigentlich von Anfang bis Ende vorher Gedanken drüber gemacht wird. Mhm. Wie endet das Ganze? Wie lang soll das sein? Was gibt es für Handlungsstränge? Und wie arbeiten die zusammen? Und ich denke, Homeland ist aber auch eine Serie, die einfach nicht so ausgelegt ist. Die wissen nicht, dass es ein definiertes Ende gibt, glaube ich. So von,
ja, zumindest vermitteln sie nicht das Gefühl, zu wissen, wo sie hinwollen.
Genau. Und das ist sicherlich ein für mich immer
Stichwort
so ein...
Stichwort Lostisierung.
Genau, das ist für mich so ein Grund, dass man jetzt da eben noch nicht sagen kann, das wird auch die zukünftigen Staffeln und wie viele es da gibt und die werden gut oder schlecht oder wie auch immer. Also ob das Potenzial genutzt wird oder nicht, ist einfach noch nicht ersichtlich für mich.
Genau, und vor allem, also was du gerade angesprochen hast, ist völlig richtig. Was ich noch anfügen wollte, wäre so die Geschichte mit der Nachvollziehbarkeit oder der Gefühlswelt von den Protagonisten. Das finde ich bei sowas wie Breaking Bad, kann man sich viel eher in die Protagonisten reinfühlen und nachvollziehen, weshalb die jetzt gerade was Böses tun, weshalb die jetzt handeln, wie sie handeln. Das ist bei Homeland okay gelöst, aber ich finde, das könnte man noch deutlich besser oder hätte man deutlich besser machen können.
Ja, also, wie gesagt, also ich kann jetzt mich recht gut da reinfühlen in die meisten Charaktere. Ja, aber das ist wahrscheinlich einfach so ein emotionales Ding, wie man jetzt halt gerade so drauf ist.
Kann schon sein, ja.
Was ich so generell eigentlich, was auch ein völlig unbrachliegendes Potenzial aus meiner Sicht ist, sind die Kinder, die beiden Brody-Kinder. Echt? Weil die werden zwar benutzt.
Ich finde, das haben sie jetzt ganz gut gemacht.
Ja, die haben zwar ihre Handlung und so weiter, aber die haben nichts mit der Haupthandlung zu tun. Überhaupt gar nichts. Das ist...
Da bin ich aber auch froh drum. Ich habe mir auch da Gedanken drüber gemacht, weil ein großer Kritikpunkt an den Staffeln 24, die ich bis jetzt gesehen habe, war es halt auch so, die Tochter, die hat dann immer so einen Nebenplot eröffnet, der dann auch spannend sein sollte. Und das hat dann irgendwie dazu geführt, dass sie entführt wurde und dann ist sie geflohen und dann ist sie irgendwie beim Hillbilly gelandet, der sie in seinen Keller einsperren wollte und dann ist sie da wieder geflohen, dann wurde sie von dem Puma verfolgt und das sind dann halt alles so unglaublich wahnwitzige Story-Arcs gewesen, die keiner sehen will.
Ich stimme aber auch Phil immer noch nicht zu, weil es gibt in der ersten Staffel diese eine vorhin schon mal angesprochene Szene, wo ein Telefonat zwischen Brody und seiner Tochter
die
Handlung
wesentlich
beeinflusst.
Habe ich vergessen, das ist richtig, aber ich sag mal einfach, für die Zeit, die Kinder in der Serie einnehmen, haben sie zu wenig relevante Action einfach.
Auf der anderen Seite, also gerade auch in der zweiten Staffel gibt es ja auch so einen Mini-Story-Arc, in dem die Tochter schon eine relativ prominente Rolle spielt.
Ja, aber es hat halt trotzdem nichts mit der Haupthandlung zu tun. Also es ist,
aber ich finde, das ist halt nur, es gibt viele interessante Nebenschauplätze.
Ja, das ist halt so ein Potenzial.
Auch spannend finde.
Das ist ja das Potenzial, sowas, wenn man schon für die Kinder oder in dem Fall für die Tochter eine komplette eigene Nebenstory entwickelt, die sich über mehrere Folgen und Staffeln zieht, dass man das dann auch mal zu dem Main-Plot einfach mit dazu führt und das miteinander sich kreuzen lässt, um zu gucken, was das für Auswirkungen hat dann.
Ja, also ich finde, das ist nicht so weit weg, als dass es gar nichts mehr damit zu tun hat. Ja. Also es ist ja schon alles sehr eng an dieser Welt so. Also ich meine, dann hängt sie halt mit dem Sohn da rum und so.
Das ist halt
verflochten alles.
Ja, die haben halt einfach keine Auswirkungen, wo man sagt, das entwickelt jetzt diese Terroristen-Story in diese oder jene Richtung, bis auf die eine Szene, die du genannt hast. Ja.
Also ich finde auch jetzt nochmal so im Nachhinein, finde ich eigentlich fast ein bisschen spannend oder finde ich überraschend, dass mir Homeland gefallen hat, weil eigentlich...
weil so viel Schlechtes eigentlich
doch nicht finden ist. Nicht, weil es so viel Schlechtes ist, sondern weil ich eigentlich so tendenziell langsame Filme vor allem eigentlich finde ich mal doof. Also Sachen, wo über längere Zeit nicht viel passiert oder die auf so langsamer Charakterentwicklung basieren, gefallen mir eigentlich eher selten.
Du bist jetzt vielleicht einfach schon gereift.
Ja, wer weiß, aber...
Du könntest mal The Wire probieren.
Ja, ja, und
Sopranos. Ja, ich glaube, für The Wire müssen wir ihm noch ein bisschen Zeit
geben. Gleich will er mir wieder Doctor Who aufschwitzen.
Ja, Doctor Who ist ja nicht langsam.
Über Doctor Who, bist du schon hinaus aus dem Alter, das ist schon
okay. Ja, Doctor Who ist ja eigentlich auch eine Kinderserie, eine großartige Kinderserie.
Ja. Lassen wir das.
Ja. Gut. Bevor wir uns zu sehr auseinander diffundieren hier mit in den Diskussionen, können wir vielleicht nochmal ein kurzes Fazit sehen. Schöne Serie, ich glaube, die uns trotz aller Kritikpunkte, die wir jetzt gerade in Breite diskutiert haben, doch recht gut gefällt. Einer der erfolgversprechenden Serienstarts von 2011 war das, kann man jetzt, denke ich, retrospektiv schon ziemlich sicher sagen. Und vielleicht auch eine, der am ehesten noch eine längere Zukunft bevorsteht. Zumindest die Quoten geben das ja bislang auf jeden Fall her.
Also das kann man ja schon nochmal erwähnen. Homeland hat alles an wichtigen Serienpreisen abgeräumt, was man so kriegen kann in letzter Zeit.
Das ist richtig. Und den Zuschauern gefällt es dazu auch noch. Das sind eigentlich alle Indikatoren, die man so braucht, um davon ausgehen zu können, dass eine Serie nochmal mindestens fünf Staffeln oder mehr erhalten bleibt.
Oh Gott.
Ob das gut ist oder nicht,
sehen wir dann. Findet euch damit ab, wir finden uns dann 2016 zu einer Endbesprechung der Serie wieder. Schreibt es euch in eure Terminpläne bitte.
Ja, es gibt eigentlich nur eins, was ich mir für Homeland wünsche: sie sollen nicht berechenbar werden.
Ne, also oder ja, weniger berechenbar.
Sie sollen bitte einen Plan haben.
Ja. Einen Plan haben, wo sie hinwollen. Und nicht in irgendwelche Muster verfallen.
Ja, aber wenn man sowas anfängt, dann hat man Lost und das macht dann irgendwann auch keinen Spaß mehr. Also tatsächlich.
Also die Serie läuft, wie gesagt, in den USA auf Showtime. Ganz interessant ist, dass das eine der wenigen Serien ist, die im deutschen iTunes Store direkt einen Tag nach der Ausstrahlung in den USA zu haben ist, in der Originalversion natürlich,
also nicht synchronisiert. Das war auch nochmal was ich vorhin eigentlich anfügen wollte, als wir gesagt haben, dass die in Deutschland nicht im Fernsehen kommt. Die kommt zwar nicht im Fernsehen, aber man kann sie sich trotzdem zeitnah und auf legalem Weg bei iTunes besorgen.
Genau, also direkt eigentlich kommt im deutschen iTunes zur selben Zeit raus wie im US-iTunes, nämlich direkt nach der Ausstrahlung.
Kann sogar sein, dass es früher ist.
Ja, das ist gar nicht so falsch. Also ich hatte teilweise, wollte ich dann irgendwie schon die Serie, da war ich gerade im US-iTunes-Store, da habe ich die Folge nicht gesehen und im deutschen Store war sie dann aber schon da. Man kann sich die erste Staffel auch schon auf Datenscheibe, also auf DVD oder Blu-ray besorgen. Gibt es bei Amazon als Import aus UK oder US, wo auch immer. Also dann auch nur im Original natürlich. Es ist, die Serie ist in Deutschland gekauft worden von der ProSieben Sat.1 Mediengruppe und wird dann wahrscheinlich auf ProSieben im nächsten Jahr 2013 irgendwann ausgestrahlt. Ich vermute mal im ersten Halbjahr fangen die damit an. Falls ihr also so lange warten wollt, vor allem auch auf die deutsche Synchronisation, das dauert dann eben noch ein halbes Jahr.
Ich bin wirklich gespannt, wie die Serie in Deutschland ankommen wird.
Ja, also das ist tatsächlich nochmal eine interessante Sache, können wir ja bei den Retinauten dann mal drüber sprechen, wenn es soweit ist, weil viele US-Serien einfach in Deutschland nicht zu funktionieren scheinen und weil dann teilweise auch die Ausstrahlung einfach nicht ambitioniert genug ist und lange genug, um dem Raum zu geben.
Ja, und eine Kernfrage wird natürlich einfach auch wie sehr stellt die Serie so auf die amerikanische Befindlichkeit ab? Ja, also wie sehr schaffen sie es überhaupt, das deutsche Publikum mit der Prämisse einzufangen? Das ist aber, also ich kann es mir in beide Richtungen absolut vorstellen. Die Serie hat ihre Qualitäten, insofern spannendes Ding. Wir haben jetzt ja gerade Bezugsquellen genannt, wenn ihr schon mal vor der ProSieben-Ausstrahlung reinschauen wollt. Sicher auch ein Gradmesser, so was wir dann in nächster Zeit vielleicht in Deutschland noch sehen dürfen oder auch nicht.
Ja.
Dann sind wir am Ende, würde ich sagen, dieser Retina-Cast-Folge. Herzlichen Dank an dieser Stelle schon mal fürs Zuhören. Für euch machen wir das natürlich hier. Wir sehen uns dann oder hören uns vielmehr wieder bei einer anderen der nächsten Retinacast-Folge, vielleicht auch einer Pilotenprüfung oder den Retinauten, planmäßig alle 2 Wochen sonntags, machen wir auch live. Könnt ihr euch einfach dazu reinschalten und wir sind dann auch mit dem IRC-Channel und wir treten dann in Dialog. Ganz lustig war die letzten Male, als ich dabei war.
Ja, apropos Dialog, sehr gerne dürft ihr auch eure eigenen Gedanken zu Homeland oder zu dem, was wir über Homeland gesagt haben, entweder in die Kommentare unseres Blogs schütten.
Retinacast.de.
So ist es. Oder uns an feedback@retinacast.de auch eine Mail schreiben, wenn ihr das nicht öffentlich kundtun wollt.
Ja. Oder wenn es euch gefallen hat, uns eine Bewertung oder einen Kommentar bei iTunes ans Revers heften.
Oder unseren Flutter-Button drücken.
Auch da freuen wir uns drüber. Und am meisten freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Flutter-Button drückt, der unter jedem Beitrag, jeder Folge oder einmal auf der rechten Seite für den Retinacast insgesamt. Da ist dafür für alle, die das schon gemacht haben, nochmal herzlichen Dank. Wir versprechen im Gegenzug weiter an uns und unserem Equipment zu arbeiten, damit euch vielleicht in der nächsten Pilotenprüfung nicht mehr das Verlangen überkommt, die Hochtöne aus dem Auto zu reißen. Wir nehmen die Kritik an und versprechen entsprechend Handlungen folgen zu lassen. Damit verabschieden wir uns für heute. Nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Tschüss.
Tschüss. Ciao. Ciao.